Liebe Gemeinde, schön, dass ihr euch aufgemacht habt, heute auf den Weg in die Kirche am zweiten Weihnachtsfeiertag. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Das verbindet euch mit den Leuten in der Bibel. Die Leute in der Bibel sind immer unterwegs. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es geht durchs ganze Alte Testament. Immer sind Leute auf Reisen. Bereits wenige Jahre nach der Sintflut reist Abraham, der Stammvater Israels, aus Mesopotamien nach Kanaan und dann nach Ägypten und dann wieder zurück ins gelobte Land. Und seine Nachkommen, sprich ein gesamtes Volk, durchzieht mit Sack und Pack, auch aus dem Rückweg von Ägypten, 40 Jahre lang die Wüste, durch den Sinai hoch nach Jordanien. Einige Jahre später kommen einige Männer aus dem Morgenland zur Krippe von Jesus. Jesus selbst lebt als Wanderprediger und sein Auftrag an seine Nachfolger ebenfalls wieder ein Auftrag zur Bewegung. Geht hin in die Welt und macht zu Nachkommen alle Völker. Apostel Paulus nimmt das ziemlich wörtlich. Er gründet Gemeinden rund ums Mittelmeer und das geht nur, wenn man ständig auf Achse ist. Warum schickt Gott seine Leute immer wieder los? Das ist die Frage, die man sich bei diesem Thema stellen muss und die mich zumindest ziemlich bewegt. Zum einen macht das deutlich, wenn man Geschichten alle so hört, dass die Unterwegsgeschichten uns klar machen, dass Gott eben kein statischer Götze ist und deshalb auch keine Statue braucht, sondern dass Gott selbst voller Bewegung und Leben ist. Gott ist da und ist dabei, wenn sich Leute auf den Weg machen. Und ein Land spielt dabei immer wieder eine große Rolle. Ein Land, wo sich immer wieder hinbewegt wird. Dreimal Ägypten und zurück, das ist das Thema über dieser Predigt. Sicher wundern sich jetzt einige über den Titel, dreimal Ägypten und zurück. Und das Thema ist durchaus ziemlich kompliziert. Dreimal Ägypten und zurück. Welche Rolle spielt dieses Land? Was bedeuten diese Reisen? Immer wieder nach Ägypten. Denn wenn es in der Bibel irgend so eine Hassliebe gibt, dann ist die zwischen dem Volk Israel und Ägypten. Immer wieder spielt dieses Land in der Geschichte des Volkes und auch in der Heilsgeschichte eine große Rolle. Und fast wirkt es so, als bräuchte Gott, in Anführungsstrichen, dieses Land, damit Israel sich zu dem entwickeln könnte, was es dann geworden ist und was es aus der Sicht Gottes auch sein sollte. Ja, dreimal Ägypten und zurück. Und gerade in der zurückliegenden Adventszeit ist uns die Geschichte nahe, die kurz nach der Geburt von Jesus passiert, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und dem Kind huldigten, besuchten aber noch vorher den alten Fuchs, so hieß der König Herodes mit Spitznamen, der sein angst- und machterfülltes Kleben am Thron dazu benutzte, sie auszuhorchen und jeden Konkurrenten umzubringen, den Messias. Und was dann geschah, das ist die Lesung oder die Predigt für den heutigen Tag aus Matthäus 2. Nachdem die Sterndeuter wieder aus Bethlehem weggegangen waren, erschien dem Josef in der Nacht der Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Und bleib dort, bis ich dir sage, dass du wiederkommen kannst. Herodes wird das Kind suchen, weil er es umbringen will. Und da stand Josef auf mitten in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod von Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 1, 11 steht es. Und da ist es wieder, Ägypten. Das ist das dritte Mal in der Geschichte des Volkes Gottes. Und da sucht jemand Zuflucht im Land der Pharaonen, im Land der vielen Götter, im Land des fruchtbaren Nils. Und diese Krönung der Geschichte hat einen Anfang. Bereits Jahrhunderte vorher wandern Abraham und Sarah nach Ägypten. Von Gott vorher aus Mesopotamien nach Kanaan geschickt, erlebt Abraham kurz nachher eine große Dürre. Das muss man sich mal vorstellen. Da weiß der Abraham, Gott schickt mich ins gelobte Land. Und das Erste, was er dort erlebt, ist eine Hungersnot. Er hätte darüber klagen können. Das wäre sicher auch richtig gewesen und Gott es sagen können. Aber nein, was macht er? Er zieht weiter. Er zieht dahin, wo das sogenannte unendliche Nil sein fruchtbares Band durch die Wüste zieht und es genug Nahrung gibt. Abraham macht sich mit Sarah auf den Weg. Und was dann dort passiert in Ägypten? Die meisten werden die Geschichte kennen. Abraham wird zunächst zum Lügner und weist seine Frau als Schwester aus, weil er Angst hat, dass man ihm ans Leder kann, weil seine Frau so gut aussieht. Und die Eigentumsverhältnisse damals ein bisschen anders waren. Pharao selbst sucht sich diese hübsche Sarah als Nebenfrau, aber als er sie berühren will, wird er zuerst krank und dann zornig. Und dann ist er wenigstens so gnädig und schickt die beiden mit ihrem Besitz zurück an die Grenze. Das erste Mal Ägypten in der Bibel und dann gleich der Klassiker. Was war passiert? Abraham, der uns im Hebräerbrief als der größte Glaubensheld dargestellt wird, als einer, der Gott wirklich vertraute, traut Gott anscheinend nicht mal zu, dass er die Dürre im gelobten Land von ihm fernhält und ihn durchfüttert. Er setzt sich über das Gebot und die Verheißung Gottes hinweg. In diesem Land sollst du leben. Da brauche ich dich. Da will ich dich zum großen Volk machen. Er zieht das fruchtbare Ägypten dem unberechenbaren Kanaan vor. Und ich kann ihn vielleicht sogar verstehen. Es ist faszinierend, wenn man so die Pyramiden ansieht, die Sphinx, den Nil als riesigen Fluss. Faszinierend. So organisiert bei den alten Ägyptern, so voller gigantischer Bauwerke, mit einer effektiven Landwirtschaft. Das zieht natürlich an. Und den Abraham zieht es dorthin, wo es schön ist, wo Menschen zeigen können, was sie drauf haben. Und wir Menschen schauen natürlich gerne auf funktionierende Dinge, als auf das, was Mühe macht. Und Abraham, der große Glaubensheld, das wird hier deutlich, ist dabei keine Ausnahme. Er ist nicht viel anders als wir. Er weiß genau, was Gott von ihm will, aber er kneift, um der Bequemlichkeit willen. Da vergisst man schnell den Auftrag Gottes, Viehzucht im unterentwickelten Kanaan zu treiben und dort Gottes Volk zu etablieren. Und Abraham unterschätzt auch die Macht Pharaos und hätte fast seine Frau, die Mutter des zukünftigen Volkes, was von ihm stammen sollte, verloren. Ja, einmal Ägypten und zurück. Das ging gerade noch mal gut. Als nämlich der Pharao die beiden nicht bestraft. Die Geschichte mit Ägypten geht natürlich weiter. Ihr wisst das. Wenige Jahre später verkaufen 10 Urenkel Abrahams ihren 11. Bruder Josef. Und er kommt interessanterweise wieder nach Ägypten. Josef steigt dort vom Sklaven zum zweiten Mann nach dem Pharao auf. Ihr kennt die Geschichte. Ich will sie auch nicht erzählen, die meisten haben sie sicher schon oft gehört. Aber das Faszinierende ist, und das habe ich mich immer gefragt, warum, dass diese Josef-Geschichte damit endet, dass Jakob mit Sack und Pack, mit seinem ganzen Anhänger, mit seinem Besitz, mit seinen Kindern, wie sein Großvater nach Ägypten geht. Ausgerechnet nach Ägypten. Sie bleiben im hochentwickelten Land hängen, beginnen sich zu assimilieren, sich einzurichten. Gottes Auftrag ist vergessen. Das zweite Mal schon in der Geschichte dieser Familie, dieses Volkes. Es scheint so ganz menschlich zu sein, sich einzurichten, andere machen zu lassen, sich zurückzulehnen und zu denken, dass Gott seinen Plan auch ohne meine kleine Mithilfe durchführen kann. Ich bin doch nicht so wichtig. Und ich kann doch Gott auch in Ägypten dienen. Schicke er doch bitte andere ins steinische Kanaan. Sich einrichten, vergessen, was unser Auftrag ist, um uns selber drehen, So nehme ich uns Christen auch in dieser Gemeinde wahr. Der unbequeme Auftrag von Jesus, Menschen, die ihn noch nicht kennen, die Liebe von Jesus weiterzusagen, sie weiterzuleben. All das weicht in unseren Gemeinden häufig Traditionen und Ritualen. In der falschen Vorstellung, dass der Nil der kirchlichen Versorgung wohl kaum austrocknen wird, auch wenn wir immer weniger werden. Und das ärgert mich zurzeit sehr. Bei Israel hat es 400 Jahre gedauert und in unseren Kirchen 200, dass der Austrocknungsprozess nicht nur beginnt, sondern enorm fortschreitet. Es fließt immer weniger Leben durch unsere Kirchgemeinden. Und doch sehen wir auf das Rinnsal des Nils unsere Tradition und denken, das reicht. Wenn wir mal sehen, was damals mit Jakob und seinem Nachkommen passiert ist, die Gottes Auftrag nicht gefolgt sind, dann ist es eine ziemlich deutliche Warnung. Das Ende heißt nämlich Sklaverei. Und Sklaverei, das sagt ja diese Sache, Sklaverei, ist die völlige Aufgabe der Selbstbestimmung. Und liest man viele Veröffentlichungen und Bücher, die Christen so herausgeben in Deutschland, da sehen wir das auch. Wir haben uns zu Sklaven des Zeitgeistes gemacht. Wir sagen das, was alle anderen auch sagen. Und die Frage war damals und auch heute, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Wer oder was rettet uns? Damals war es Gott selber, seine unendliche Liebe und Treue. Er beruft Mose und Gott selbst führt sein Volk aus seiner selbstverschuldeten Sklaverei durch eine Familie, nämlich die des Mose, seiner Schwester und seinem Bruder. Weil die von Gott an ihren Auftrag erinnert werden, Kanaan, Leute, Volk Gottes bauen, Reich Gottes bauen, das ist unser Auftrag. Natürlich wäre es jetzt hier plump zu sagen, einige Dinge anzuführen wie Geld, Arbeit, Macht, Ansehen, Sicherheit, Hobby, Behaglichkeit oder ähnliches. Aber mal ehrlich, was sind denn die Dinge, die uns versklaven als Christen und als Gemeinden? Wovor müssen wir denn gerettet werden? Woran hängst du dein Herz? Das hat Jesus mal gefragt und auch gleich die Antwort gegeben. Woran du dein Herz hängst? Das ist dein Gott. Und Luther zitiert das mal. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Der Gott dein Leben bestimmen darf. Und das muss nicht der Gott der Bibel sein. Auch bei uns Christen oft nicht. Wir werden auch von ganz anderen Dingen bestimmt. Mein Gott ist der, der mein Leben bestimmt und prägt. Dem ich mich mit meinem Wesen und meiner Kraft mit meiner Zeit unterordne. Und dieser Gott muss kein höheres Wesen sein. Es reicht für einen Gott, wenn er mein Leben bestimmen darf. Und ich weiß, dass das hart klingt, aber es ist bestimmt auch hart, aber ich bin überzeugt, dass es keinen gottlosen Menschen gibt. Irgendetwas und irgendwer ordnet dein Leben. Irgendwas ordnest du dein Leben unter. Ist dieser Gott ein Gott der Sklaverei, mit Regeln, Geboten, oder ist es ein Gott, der dich in die Freiheit führt? Und das hat Israel erlebt. Es hat sich führen lassen, zugegeben mit einigem Gemurre. Und wo wir uns führen lassen zur Freiheit, der Freiheit entgegen, dann passiert Veränderung in uns und dann kommt es zur Veränderung in unseren Gemeinden. Gemeinde von Jesus ist dann auf dem Weg zur Freiheit, wenn sie selbst und jede Schwester und jeder Bruder sich nicht statisch einrichten, sondern bereit sind, auf dem Weg zu bleiben, sich nicht festsetzen lassen von Glaubenssätzen und Ritualen. Was einmal passiert ist, muss immer wieder neu ergriffen werden, sonst erstarren wir. Israel hat 40 Jahre gebraucht, um das wirklich zu begreifen. Die wollten sogar zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Aber nach 40 Jahren haben es die auch gecheckt. Ein Zehntel der Zeit, die sie in Ägypten gelebt haben. Und Israel kommt wieder nach Kanaan mit einer neuen Identität, als wirkliches Volk Gottes. Und jetzt müsste man denken, nachdem sie zweimal so versagt haben, nachdem sie zweimal so nicht auf Gott gehört haben, jetzt müssten sie es doch endlich mal begriffen haben, um was es geht. Zumal ihnen Gott noch ganz viel Handwerkszeug mitgegeben hat aus dem Sinai heraus. Und jetzt machen wir mal einen ganz großen Zeitsprung. 1400 Jahre später ist nichts mehr gut. Die sind schon wieder sesshaft geworden, haben sich eingerichtet, haben anscheinend nichts dazugelernt. Auf der einen Seite haben sie sich eingerichtet mit der römischen Besatzung, etwa zur Zeit von Jesus, der Geburt von Jesus. Und auf der anderen Seite in ihren Formen. Und wenn man mal das Neue Testament liest, dann kommt Zeug drin vor, wo man denkt, das kann doch wohl gar nicht wahr sein, wie die hintereinander ihr Leben geordnet haben, aber nicht mehr begriffen haben, was ihr Auftrag ist. Herodes, der Vasallenkönig der Römer, regiert das Land. Man richtet sich sogar mit den Römern ein, indem man den Kult im Tempel weiterführen darf, indem man Geld nach Rom bezahlt. Der letzte eigentliche jüdische König wurde 500 Jahre vorher schon vom Thron gefegt, wegen notorischer Unfähigkeit und systematischer Gottlosigkeit in den Zeiten Jeremias. Und Gott redet 400 Jahre lang zu seinem Volk, dass es sich verändern muss. Aber es interessiert keinen. Und Gott redet 400 Jahre davon, dass Gott sein Volk wieder retten wird. Und jetzt könnte man sagen, na gut, alle guten Dinge sind drei. Oder man könnte sagen, na gut, Gott hat auch nichts dazu gelernt. Oder man sagt als drittes, was ist das für eine Liebe und Treue vom lebendigen Gott, das uns immer wieder vergibt und immer wieder neue Anfänge schenkt. Und das dritte ist für mich das Faszinierendste, weil wir das erleben können in unseren Gemeinden. Gott möchte neue Anfänge schenken, wenn wir den Hintern hochbekommen, uns von ihm motivieren lassen, uns von ihm in Bewegung setzen lassen. Damals war es so, dass Gott selbst Mensch geworden ist, um die Menschen wieder auf den Weg zu bringen, sie wieder in Bewegung zu setzen. Und das Verrückte ist, das tut er auf eine Art und Weise, der Weg geht wieder nach Ägypten. Ihr habt die Geschichte vor uns gehört, ein drittes Mal, diesmal von Gott bewusst eingesetzt. Gott benutzt das fremde Ägypten, die scheinbar gottlosen Heiden, dazu, seinen Sohn vor dem gottlosen König Herodes zu retten. Ein Paradoxon. Aber es zeigt, kein Ort ist gut oder schlecht. Die Frage nur bleibt, bleibe ich auf dem Weg von Jesus? Bleibe ich auf dem Weg Gottes? Josef und seine Frau Maria tun das. Deshalb sind sie auch so ein großes Vorbild. Sie gehen diesen Weg des Gehorsams. Die konnten nicht ahnen, was ein paar Tage später in Bethlehem los war. Aber sie machen sich auf den Weg, auf diesen beschwerlichen Weg, und der war noch beschwerlicher als der von Nazareth nach Bethlehem. Der Weg jetzt über den Sinai nach Ägypten, der ist noch weiter, und das mit dem Neugeborenen. Ganz zu Anfang des Lebens von Jesus beginnt schon das, was er später sagen wird. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die auf ihn gehen. Das ist paradox, das ist klar, dass das dritte Mal Ägypten die Rettung ist. Gott führt mich aus Ägypten heraus und Gott führt mich nach Ägypten hinein, und zwar seinen Sohn. Und so beginnt diese große Aktion Rettung durch Jesus. Was ist dein und mein Ägypten? Das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte und mir selber auch. Wo richten wir uns ein? Wo verlieren wir den Biss? Wo gehen wir auf dem breiten Weg und nicht auf dem schmalen? Wo stehen wir in Gefahr, unser Wohlbefinden von uns und unseren Gemeinden, dem großen Auftrag von Jesus, den er uns gegeben hat, nämlich Menschen von Jesus zu erzählen, unterzuordnen? Wo geht es nur um uns? unserer Gemeinden und nicht mehr um diesen Auftrag. Anders gefragt, was entfernt uns vom Auftrag von Jesus? Was steht zwischen uns? Was ist für uns so faszinierend und schillernd, dass wir darauf mehr vertrauen als auf Jesus? Klar neigen wir auch dazu, das Bequeme vorzuziehen und andere machen zu lassen. Aber das ist nicht das Prinzip von Jesus. Und wir möchten euch heute einladen, aus diesen Geschichten zu lernen, selber unterwegs zu sein, zu hören und zu spüren, was Gott noch von uns will. Er ist mit uns nie fertig. Wir können uns keinen Moment unseres Lebens hinsetzen und sagen, jetzt ist es soweit. Bis zu dem Moment, wo Gott sagt, komm nach Hause, haben wir diesen Auftrag, uns zu erheben und auch unterwegs zu sein. Geistig, manchmal auch körperlich. Auf alle Fälle mit dem Auftrag von Jesus. Was will Gott noch von mir und von dir? Mit welcher Aufgabe will er uns noch beschenken, um es mal positiv auszudrücken? Es kann doch nicht Gott nicht genug sein, dass hier 60 Leute vielleicht sitzen. Das kann Gott nicht reichen. Und es kann Gott auch nicht genug sein, wenn wir uns sonntags treffen. Wo ist Gott am Montag in unserem Leben, in unserem Beruf, in unserem Tun, in unserem Engagement? Was hindert uns unterwegs zu sein für und mit Jesus? Ich weiß, das sind ganz persönliche Fragen, aber ich weiß auch, dass du die Antwort auf diese Fragen nicht selber finden musst, sondern dass Jesus uns auf dem Weg begleitet. Was ist unser Ägypten? Wo muss er uns herausführen? In die Freiheit? Und wo muss er uns hineinführen? Aus unserer Bequemlichkeit heraus, damit wir gerettet werden. Beantworten müsst ihr das selber. Und ich wünsche euch, dass Jesus euch immer wieder dabei unterstützt. Amen.